Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas. In der Sendung, in dieser Sendung haben wir über viele große Ereignisse gesprochen. Grand Slam Finals im Tennis, Schachweltmeisterschaften, Fußballweltmeisterschaften. Manchmal sind es aber die kleinen Spieler, an die sich heute kaum noch jemand erinnern kann, für den einen oder anderen das Spiel seines Lebens. Heute geht es ins Jahr 1987 zurück. Das Jahr, in dem das Wort Perestroika zum ersten Mal auf einer Sitzung des Zentralkomitees der UdSSR fällt. Das Jahr, in dem Matthias Rust seinen Cessna-Ausflug auf dem Roten Platz in Moskau beendete. Und das Jahr, in dem mein heutiger Gast das Spieler seines Lebens sah. Gleich stelle ich euch meinen Gast Sven heute vor. Bis gleich.
Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas, mein Gast ist heute der Sven. Hallo Sven.
Hallo Andreas.
Sven, du bist Fußballfan, oder?
Ja, absolut. Also kann man so sagen, schon seit Kindesbeinen an. Bin auch samstags während der Sportschau auf die Welt gekommen.
Das ist schön.
Das heißt, total in die Wiege gelegt worden. Habe auch in der Jugend selbst gespielt, war Schiedsrichter. Ja, mein Sport.
Ja. Von welchem Verein bist du Fan?
Ich bin Fan vom SC Freiburg.
Wie bist du zum SC Freiburg gekommen? Weil ich meine, du bist, wir haben es im Vorgespräch geklärt, du bist 2 Jahre älter, wir sind ungefähr eine Generation. Damals, so wo man so die Sozialisation mit dem Fußball bekommen hat, war noch nicht so der SC Freiburg am Start, oder?
Nee, was die Sozialisation angeht, da kommen wir ja später zu. Ja. Ich bin mit dem Bundesligisten Waldhof Mannheim groß geworden in direkter Umgebung.
Ja.
Und ja, habe dann ein paar Jahre in Berlin gelebt, war zu der Zeit dann viel bei Babelsberg 03. Aha. Und habe dann für mich, nachdem wir wieder zurückgezogen sind, ein Stück weit in die alte Heimat, dann meine heutige Frau und ich, sozusagen für mich einfach, ich habe Freiburg immer im Gästeblock unterstützt, wenn sie im Norden irgendwo waren, schon in der Zeit. Mhm. Und war dann aber 2004 überhaupt das erste Mal im Stadion.
Ja, in Freiburg.
In Freiburg, das war eine Heimniederlage gegen Hertha. Da war Hans Meyer Trainer und hat, glaube ich, Hertha vom Abstieg gerettet in diesem halben Jahr.
Ja.
Und so hat sich das dann ergeben. Und dann hatte ich im Sommer schon eine Dauerkarte für die Saison 2004, 2005. Und so hat sich das einfach entwickelt. Also das ist jetzt keine, es hat mal jemand den Begriff linker Antimaterialismus dafür gefunden. Den finde ich ganz gut. Also ich finde, es gibt auch im Sport übergeordnete Werte, die einfach sozusagen drüberstehen und die mir auch einen Verein nicht nur sympathisch machen, wie es bei vielen anderen der Fall ist, sondern also es gibt ja sehr, sehr viele, die Freiburg mögen.
Ja.
Aber bei mir war das dann eher der Grund zu sagen, das ist mein Verein, damit kann ich mich identifizieren, mit diesem Verein kann ich mitleiden.
Also Richard Golz hat mal in einem Interview gesagt, als er damals vom HSV zu Freiburg gewechselt war, vor lauter Schopenhauer rezitieren würden sie gar nicht zum Trainieren kommen. Mhm. Es war ja tatsächlich damals unter Volker Finke auch, galt es ja so als dieser Studentenclub. Aber so richtig viel ist davon aber auch nicht geblieben, oder? Oder sehe ich das falsch?
Das war ja damals schon vor allem ein Bild, was von außen geprägt wurde, weil du musst ja sehen, die sind im ersten Jahr nicht abgestiegen aus der Bundesliga, wo andere Vereine sagten, wenn die drin bleiben, dann haben wir jahrelang alles falsch gemacht.
Ja.
Ich glaube, das war Dieter Hoeneß, der sogar den Satz geprägt hat. Und sind im zweiten Jahr Dritter geworden. Du wirst ja nicht Dritter mit Halbtagsprofis, die den ganzen Tag diskutieren, im Stuhlkreis zusammensitzen, sondern da wird schon der Leistungsgedanke gepredigt.
Ja.
Und es war damals halt ein Bild, was von außen geprägt wurde. Man muss auch sehen, es war ja die Zeit von Rand, von Ranissimo. Da ist ja ein ganz anderes Bild von Fußball entstanden und ja, transportiert worden. Und da hat es natürlich überhaupt nicht reingepasst. Auch Finke mit seiner Art, der gesagt hat, er wird nie eine Showtreppe runtergehen und es tut das sich nicht an. Und die Art und Weise, wie die Freiburger Fußball gespielt haben, war ja damals auch noch komplett innovativ. Mhm. Also Anfang der 90er, Viererkette, raumorientiert, Kurzpass. Da war es in Deutschland ja Jahrzehnte voraus.
Ja.
Wir haben ja die EM, die Deutschen haben ja die EM 2000 noch mit Libero bestritten.
Ja.
Also das hat alles natürlich in dieses Bild gepasst, hatte allerdings damit relativ wenig zu tun. Was in Freiburg geblieben ist, sind die übergeordneten Werte. Also dass man auf die Jugend setzt, ja, dass vollkommen klar ist, der Verein muss nachhaltig geführt werden. Misserfolg beginnt in der zweiten Liga ab Platz 4. Die Finanzen müssen passen. Die Jugendförderung ist wahrscheinlich mit die beste in Deutschland im Sinne von, was die Durchlässigkeit junger Spieler angeht. Es werden keine jungen Spieler verbrannt, sondern sie werden auch behutsam herangeführt. Und wenn sie dann eben spielen müssen, dann spielen sie auch.
Ja.
Also das sind Werte, die geblieben sind. Ob, ja, ob die Leute jetzt irgendwie IQ von 135 aufwärts haben und Platon zitieren können, ist mir relativ schnulle dabei. Die sollen Fußball spielen.
Ja. Du hast es gerade gesagt, das Freiburger, moderne Freiburger Spiel. Du bist allerdings aufgewachsen mit dem eher rustikalen Spiel von Waldhof Mannheim. Du hast es eben schon kurz angedeutet. Das Spiel deines Lebens handelt auch von Waldhof Mannheim. Ich meine, das war damals ja schon eine Mannschaft, mit der man, also die jetzt das Handwerk eher auf die rustikale Art und Weise erlernt hatte. Dickieser, Kweißer, Zionanis. Das klingt noch heute wohl an jedem Schienbein.
Dieter Schlindwein nicht zu vergessen.
Dieter Schlindwein, genau.
Wir den Ex-Profis entnehmen durften die Tage, ist er jetzt als Techniktrainer in irgendeiner Fußballschule unterwegs.
Das habe ich auch gelesen und habe auch sehr geschmunzelt.
Ich kann es mir kaum vorstellen.
Ja. Waldhof Mannheim, warum warst du damals Fan? Du hast um die Ecke gewohnt vom
Das hat sich einfach, also das war einfach wirklich regional ergeben. Das war einfach so, du musst sehen, die sind ja dann aufgestiegen Anfang der 80er, ich glaube 82, 83.
Mhm.
Als Meister damals der zweiten Bundesliga Süd, die es damals gab. Und bis zu dem Zeitpunkt war das für mich kein Thema irgendwie. Weil Zweitliga-Fußball war weit weg.
Ja.
Ich war meistens bei meinem Ortsverein, da sonntags, mittags, die haben, glaube ich, Bezirksliga zu dem Zeitpunkt gespielt oder A-Klasse. Und das war so meine Fußballwelt.
Ja.
Und dann hast du auf einmal als 8-9-jähriger Junge einen Verein, die sind ja dann von Mannheim nach Ludwigshafen gezogen, weil es in Mannheim kein Stadion gab zu dem Zeitpunkt, was Bundesliga-tauglich war. Das heißt, die sind einmal über den Rhein. Das gab es, glaube ich, in der Geschichte der Bundesliga nie wieder, dass ein Verein wirklich jahrelang in einer anderen Stadt seine Heimspiele ausgetragen hat.
Ja.
Weil der Alsenweg mit seinem Verfassungsvermögen einfach dafür nicht ausgereicht hat und auch sicherheitstechnisch. Selbst damals gab es ja Anforderungen, die nicht erfüllbar waren von, ja, Mannheimer Seite aus. Deswegen, dieser Aufstieg kam ja auch vollkommen überraschend. Es war eine junge Mannschaft, die waren deutscher A-Jugendmeister Ende der 70er, haben damals unglaublich viele Spieler rausgebracht, also Försterbrüder, die genannten Dickieser, Sebert, Fritz Walter, wenn du es durchgehst, das sind ganz viel, Alfred Schön, und sind mit dieser Mannschaft dann, haben begeisterungsfähigen Fußball gespielt und einem Trainer, der damals sowas wie ein Kultcoach war,
genau,
und zu dem
es allerdings
auch negative Dinge gibt,
ja,
und sind dann aufgestiegen und das Stadion war einfach voll am Anfang. Und meine Großmutter hat da 200 Meter vom Trainingsplatz weg gewohnt. Und für mich war das normal in den Ferien, wenn ich bei meinen Großeltern war, denen beim Training zuzuschauen. Ich war da, das war einfach so wie so ein Spaziergang. Ja, ich bin mal für eine Stunde drüben, schaust zu und gehst dann wieder zurück. Ich bin einfach mit denen groß geworden.
Ja. Und in der Saison 86, 87 hatten sie sich dann schon relativ etabliert, die Waldhofbuben. Hier ist mein Sportradio.de, das Spiel meines Lebens mit Sven und Andreas.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Sven und Andreas reden über das Spiel des Lebens von Sven, der sich einen wirklichen Klassiker der alten Bundesliga ausgesucht hat, Waldhof Mannheim gegen den ersten FC Kaiserslautern. Sven, kommen wir vorher so ein bisschen zur Saison. Waldhof Mannheim war in der Vorsaison Achter geworden, Lautern Elfter. Ich hatte eben schon angekündigt, Waldhof Mannheim hatte sich so ein bisschen etabliert, auch mit dem Trainer Klaus Schlappner und plus den Waldhofbuben, die sie damals genannt wurden. Wie sind denn deine Erinnerungen so an die Zeit so um dieses Jahr rum 87 an Waldhof Mannheim? Sie waren ja quasi dann, sie waren etabliert, aber sie waren dann doch eher Mitläufer, weil so nach ganz oben reichte es ja nie.
Nee, das waren, also wenn du es dir im Nachhinein mal anschaust, war das ja ein ganz merkwürdiger Verein, der wurde geführt von einem Hotelier, der ein Klaus Krüber, der ein relativ kleines Hotel im Odenwald hatte. Die Bundesliga-Voraussetzungen waren überhaupt nicht gegeben. Wenn du dir, es gibt bei YouTube, kann ich jedem Hörer empfehlen, eine Dokumentation zum Wunder Waldhof über 6 Teile. Sprecher Rolf Kramer, geht ungefähr eine Stunde.
Rolf Kramer, halt ihn,
Rolf Kramer. Toni, halt den Ball.
Genau, nein.
Nein, genau der. Wirklich sensationelles Material. Das wirkt total aus der Zeit gefallen, wenn du es heute schaust. Mhm. Aber sehr sehenswert. Waldhof Mannheim war nie ein Verein, wo du es klassisch sagen kannst, der spielt Bundesliga nächstes Jahr noch. Also ein Stück weit ähnlich wie Freiburg. Also es ist vollkommen, die aber auch nie besonders attraktiv gespielt haben. Ich glaube nicht, dass es Fans gab von Heimmannschaften, die sich gefreut haben, wenn die kommen. Oh, wird ein schönes Spiel, attraktiver Gegner, sondern es war immer jedes Jahr Kampf um die Liga.
Ja.
Und das Jahr vorher war ein Jahr, was ziemlich gut lief und wo sie auch bis zum Ende, wenn ich mich recht erinnere, Chancen hatten, international sogar zu spielen.
Ja.
Was dann erst so in den letzten 2-3 Spieltagen versäumt wurde. Aber insgesamt war das immer klar, es war auch so, zu der Zeit war es vollkommen unproblematisch, da kommen wir vielleicht auch nachher noch dann beim Spiel dazu, Karten zu kaufen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir damals im Vorverkauf irgendwann mal eine Karte gekauft habe, sondern ich bin immer zum Stadion, an der Kasse standen 3 Leute vor dir, du hast deine 10 Mark Eintritt bezahlt oder 8 Mark, die es als Schüler waren, und bist dann ins Stadion reingegangen.
War denn damals der Zuschauerschnitt, ich meine, bei dem Spiel gegen Kaiserslautern waren dann 32.000 Leute im Stadion, war das immer so um den Dreh rum oder war das dann durchaus auch weniger? Weil ich kann mich an HSV-Spiele erinnern in den 80ern, wo der HSV gegen Uerdingen oder Bochum gerne mal vor 10.000 Zuschauern gespielt hat.
Nee, also 32.000 war schon extrem viel. Du musst sehen, 32.000 war jetzt nicht ausverkauft. In das Stadion ging meines Wissens damals etwa 42.000 rein. Ja. Soll heißen, du hattest normalerweise Spiele mit 16.000, 18.000, 20.000 Leuten. Das war der vollkommene Normalfall, also dass die Stadien voll bis unter das Dach sind. Jetzt muss man aber noch dazu sagen, die Sitzplatztribüne war die Haupttribüne und auf der Gegengerade gab es noch Sitzplätze. Das war eine Holzbank, das waren Holzbänke aneinandergereiht.
Mhm.
Nicht über Dach, kein Komfort, gar nichts. Und die Stehplätze, das sind Steinplatten in sehr, sehr hohen Abständen.
Ja.
So, man kann es sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Eigentlich nur die Haupttribüne überdacht. Das kennt heute kein Mensch mehr.
Gibt es das Stadion heute noch in dieser Form?
Das Stadion gibt's noch, nicht mehr in dieser Form, weil in Ludwigshafen es einen Verein gab, der damals in die Regionalliga Südwest aufgestiegen ist, der FSV Ockersheim, der da 3 Jahre spielte.
Mhm.
Das Stadion damals nachgerüstet werden musste.
Man hat
dann
ja
Stehblöcke nachgerüstet und die Haupttribüne ein Stück weit nachgerüstet. Der Verein ist allerdings mittlerweile insolvent und hat von ganz unten anfangen müssen.
Ja, FSV Ockersheim.
FSV Ockersheim.
Der Heimatverein des alten Bundeskanzlers. Nach der Vorrunde, also das Spiel Waldhof Mannheim gegen 1. FC Kaiserslautern, über das wir heute reden müssen, war ein Spiel des 25. Spieltages. Nach der Vorrunde war Lautern Fünfter mit Kontakt zu den Europapokalplätzen, beziehungsweise damals schon Europapokalplatz. Mhm. Mannheim war 13. zu dem Zeitpunkt. Es herrschte leichte Abstiegsgefahr bei den Waldhof-Buben. Allerdings waren Fortuna Düsseldorf und Blau-Weiß 90 Berlin, die damals ihre einzige, ich glaube einzige Bundesliga-Saison hatten, schon relativ abgeschlagen da. Dann war noch Homburg dazwischen und auch Frankfurt noch dazwischen. Also nach oben ging nicht viel, nach unten war es ein wenig angsteinflößender, aber trotzdem sollte es eigentlich reichen für diese komplette Saison. Das Spiel an sich war dann der 25. Spieltag und eigentlich schien nichts dahin zu deuten, dass das ein großes Spiel werden würde, weil Waldhof Mannheim hatte Fritz Walter hervorgebracht quasi, der zu dem Zeitpunkt schon 16 Tore hatte. Kaiserslautern, wie gesagt, wollte sich zu dem Zeitpunkt noch für den Europapokal qualifizieren, aber eigentlich war es ein Mittwochabendspiel wie jedes andere, oder? Oder sollte
nein,
es?
Nein, auf keinen Fall. Also du musst schon sehen, dass die regionale Rivalität da richtig reingespielt hat. Also wenn du dir die Fangruppen so vorstellst, was haben wir denn? Schalke Dortmund heute. oder damals schon.
Ja.
Waldhof Mannheim und Kaiserslautern hatten in den 80ern beide Fangruppen, die, wie man heute sagen würde, erlebnisorientiert unterwegs waren.
Yeah.
Also da waren richtige Hooligans am Start, da waren richtige Schläger dabei. Und du musst sehen, wenn du in der Pfalz groß geworden bist, beziehungsweise in der Vorderpfalz, dann bist du mit den fünf Helden von 54, dann bist du eigentlich mit dem anderen Fritz Walter groß geworden und Ottmar. Und Kohlmeier und Liebrich und Eckel und den Helden Hellström in den 70ern und so weiter und all dem, was damit zusammenhängt. Und auf einmal gab es dann einen Emporkömmling, der in der Vorderpfalz gespielt hat, der in Ludwigshafen gespielt hat, aber eigentlich ein badischer Verein war. Und da gab es schon massive regionale Rivalitäten, also die sich auch hochgesteigert haben, die es auch absurderweise heute noch gibt, wenn Waldhof Mannheim gegen die zweite von Kaiserslautern spielt, ja, ist ein Sicherheitsaufgebot da wie bei einem Bundesligaspiel.
Ja.
Das heißt, Waldhof Mannheim gegen Kaiserslautern war nie ein Spiel wie jedes andere, sondern es war für Waldhof, also für beide Fangruppen eigentlich immer der Höhepunkt der Saison in der Zeit.
Du warst zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Hatten deine Eltern damals gewarnt vor den Rowdies oder vor den Rockern, die im Stadion sind? Oder haben sie dich ohne weiteres ins Stadion gehen lassen?
Ich war damals 12, wenn ich korrigieren darf.
12? Oh, Entschuldigung.
12. Und es war so, ich war mit meinen beiden Onkels damals im Stadion.
Ja.
Die lustigerweise beide Kaiserslautern-Fans, also mein einer Onkel ist Kaiserslautern-Fan, mein anderer war damals Waldhöfer und ich war auch für Waldhof bei dem Spiel und wir standen mitten im Lautern-Block. Damals war das noch so, es gab einfach vier Blöcke im Stadion, Stehplätze A, B, C und D, mehr war dann nicht an Aufteilung. Mhm. Mein einer Onkel hatte die Karten besorgt und es war der Lautrer, der die Karten besorgt hat und wir standen eben bei diesem Wahnsinnsspiel mitten im Lautrer-Block und der Einzige, der, glaube ich, laut gejubelt hat, als die Entscheidung fiel, dazu kommen wir dann noch, war meine Wenigkeit.
Ja.
Das war aber damals noch alles sehr entspannt. Du hattest eben die Kutten und die Hools haben sich verabredet an bestimmten Stellen oder auf Ausfallstraßen oder auf Feldern oder sonst wo. Ums Stadion herum war das damals alles noch total easy.
Ja.
Also auch die Sicherheitsaufgebote, wenn man es so nennen darf, Polizeipräsenz, war alles viel, viel geringer im Stadion, als es heute der Fall ist.
Ja. Also du hattest keine Angst, beziehungsweise deine Eltern haben dich mit deinen beiden Onkels...
Ich hatte, also Fußball hatte ich wirklich noch nie Angst, Punkt. Ja,
gut, das hört sich doch schon mal gut an. Auf das Spiel, und da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, und es entwickelte sich ein Spiel mit wirklich allen Facetten und Tarzan wurde nach seinem Namen gerecht. Eine Legende quasi von Waldhof Mannheim wurde geboren und wir hören uns gleich. Hier ist meinsportradio.de mit dem Spiel meines Lebens. Bis gleich.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Hier ist meinsportradio.de mit dem Spiel meines Lebens. Sven und Andreas kümmern uns um das Spiel von Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern vom 15.04.1987. Wir haben die Vorgeschichte schon erzählt und jetzt kommen wir zum Spiel. Es war ein Mittwochabendspiel und ich würde so gerne die Mannschaftsaufstellung vorlesen, weil da tropft aus jedem Namen tropft die Tradition heraus. Bei den Waldhöfern spielten Uwe Zimmermann im Tor, Günther Sebert, Alfred Schön, Ulf Queißer, Roland Dicki seine Abwehr, Martin Trieb, Jörg Neun, Jochen Müller, Ronny Borchers im Mittelfeld, Fritz Walter und Karl-Heinz Bührer im Sturm. Bei den Lauterern spielte Gerry Ehrmann im Tor, Tarzan Ehrmann, Axel Roos, Hans-Werner Moser, Herbert Hoos, Jürgen Groh in der Abwehr, Kai Friedmann, Markus Schupp, damals ganz jung, Frank Lelle, Frank Hartmann und Harald Kohr und im Sturm als einziger Stürmer Sergio Allievi. Also das ist für heute Leute, die mit in dieser Zeit sozialisiert wurden mit dem Fußball, da tränen einem so ein bisschen vor Freude die Augen. Ich hoffe, du bist damals pünktlich ins Stadion gekommen, weil es ging sehr, sehr früh los. Erzähl mal.
Ja, damals war das ja relativ unproblematisch. Wie gesagt, meine Großmutter hat vom Trainingsgelände 200 Meter weggewohnt. Es hieß vom Stadion 300 Meter.
Ja.
Ich bin damals zur Schule gegangen, die war irgendwie 600 Meter weg vom Stadion. Es ging sehr, sehr früh los. Waldhof Mannheim lief allein auf Gerry Ehrmann zu in der dritten Minute, beziehungsweise ein Schuss von Fritz Walter. Den hat Ehrmann abgewehrt. Ball kommt zurück zu Fritz Walter, kann ihn dann Ehrmann vorbeilegen, schiebt ihn ins leere Tor ein zum 1-0. Und das war sozusagen vor der Fanseite der Waldhöfer, wenn man es so nennen will. Ja. Wobei auch bei diesem Spiel, wie eigentlich bei allen Heimspielen, die Waldhof Mannheim gegen Kaiserslautern hatte, immer mehr Lautreim im Stadion waren als Mannheimer.
Ja.
Ja, und damit war es sozusagen nach 3 Minuten Feuer frei und du hast gemerkt, hier passiert heute was. Also irgendwas ist heute, die Stimmung war besonders, waren relativ, kann sein, dass mich die Erinnerung trügt, ist natürlich alles schon etwas her, aber ich glaube, es war ein relativ milder Aprilabend und es war relativ angenehm und schön und es hat einfach Spaß gemacht.
Ja, Frank Hartmann glich dann in der 29. Minute aus und dann ging so richtig die wilde Fahrt los, weil Fritz Walter schoss dann einen Elfmeter. Du hattest mir einen YouTube-Link geschickt zu so 3 Minuten quasi Sportschau-Zusammenfassung. Fritz Walter schoss dann einen Elfmeter oder verwandelte einen Elfmeter in der 31. In der 34. bekamen die Waldhöfer wieder einen Elfmeter. Und Gary Ehrmann ist damals durch den Strafraum gestolpert. Ich habe mir das in der Zusammenfassung angeguckt und hat da auf alles draufgeholzt, was bei Dreining auf den Bäumen war. Hielt dann aber den nächsten Elfmeter. Also Fritz Walter verschoss wieder einen. Und Harald Kohr schoss dann noch vor der Halbzeit das 2-2. Dann war die Halbzeit und kannst du dich in irgendeiner Weise noch erinnern, was du mit dem Spiel damals verbunden hast? Weil ich meine, zur Halbzeit schon 4 Tore, das deutet ja auf einen richtig schönen Abend hin.
Ja, vor allem, du musst auch sehen, es gab 2 Foul-Elfmeter. Du hast 4 Tore in einer Halbzeit und für mich war das einfach so, boah, das ist also Bundesliga. Das war total, also für mich war das, ich meine, hey, ich war 12. Ja. Die Bundesliga-Sozialisation war damals noch eine ganz andere. Um mal ein Beispiel zu geben, als Lautern Real Madrid, ich glaube, es war 1980, 5-0 geschlagen hat im Europapokal,
ja,
gab es abends eine 10-minütige Zusammenfassung, ja, und mehr war dann nicht.
Genau.
Und
3 Spiele in der Sportschau Samstag.
Ja, 3 Spiele in der Sportschau und du musst das Glück haben, dass dein Verein dabei ist, ja, oder eben eine Kurzzusammenfassung im Sportstudio bestehend aus, wenn du Pech hast, 1,5 Minuten und das war's. Mehr, ja, gab's ja nicht.
Genau.
Und das war einfach, deshalb war Stadion auch noch was ganz anderes, als es heute der Fall ist. Also heute kannst du ja vieles daheim auch besser nachvollziehen und so, aber diese unglaubliche Emotionalität, da muss man dazu sagen, das Ludwigshafener Südweststadion ist kein Stadion, in dem Stimmung aufkommen kann eigentlich, weil es ist alt, es ist so ein, ja, wie gesagt, so ein alter Tropfen, du hast eine Laufbahn außenrum, mhm, es ist eigentlich überhaupt nicht dazu geeignet, dass da irgendwas reinkommt, aber du hast gemerkt, es war einfach Feuer in der Bude.
Ja.
Wie ich es auch davor nie erlebt habe in dem Stadion und muss auch sagen, danach nie mehr. Also deswegen ist es auch so für mich das Spiel des Lebens, weil das war für mich so das erste Mal wirklich brutale Initialzündung, was dieses Spiel angeht, nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
Ja.
Und das ist bis heute einfach da, dieser Gedanken daran, was damals abging und wo wir bei der zweiten Halbzeit dann noch zu kommen, das ist noch sehr, sehr präsent. Einfach sozusagen diese Emotionalität außen herum.
Standst du in der Kurve oder war Haupttribüne oder Gegentribüne?
Wie gesagt, wir standen im Lauterer Block.
Ja.
Das war so, das ist, was heißt, also Kurve ist in dem Fall relativ, weil du musst sehen, diese Sitzplatztribünen gehen etwa vielleicht von Höhe 16er bis Höhe 16er.
Ja.
Und dann hast du einmal einen Halbbogen hinter dem Tor herum, aha, der sozusagen besteht aus 2 Blöcken nochmal.
Ja.
Das heißt, bis zur einen Mitte der eine Block und dann geht's weiter zum anderen. Klassische Marathon-Tor-Stadion, mhm, vorstellbar, von der Bauweise her so ein bisschen, nicht auf 2 Ebenen, auf einer, wie es Berliner Olympiastadion heute noch aussieht.
Ja. Die zweite Halbzeit war nicht minder spektakulär. 3-2 durch Frank Hartmann, also Kaiserslautern ging zum ersten Mal in Führung. Frank Hartmann mit einem Doppelpack dann und dann 83. Minute, also es ist, ja, die Kaiserslauterner Fans richteten sich schon so ein bisschen auf den Auswärtssieg ein, beziehungsweise freuten sich schon ein bisschen, dann kam wieder ein Elfmeter für die Waldhöfer in der 82. Mhm. Minute, den verschießt Jörg Neun.
Man muss dazu sagen, Ehrmann hat, glaube ich, wirklich alles abgeholzt, was irgendwie sich in den 16er bewegt hat. Also wenn man, wer bei YouTube einfach nur eingibt, Waldhof Mannheim, Kaiserslautern, 4-3, wird fündig.
Ja.
Und es lohnt, weil das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen, dass ein Torwart so vorgeht, ohne dass er die nächsten 4 Wochen bei den Amateuren trainiert.
Man spricht ja heute noch von der Ehrmann-Schule, wenn man so seine Schützlinge danach dann so gesehen hat.
Die laufen auch alle gleich raus, genau. Und haben auch alle die gleiche Art und Weise zu spielen.
Ja.
Es gab auch später noch einen Spieler, der mal eine Tätlichkeit gegen Ehrmann begangen hat, von Waldhof in der zweiten Liga, in dem Jahr, wo Waldhof und Lautern beide in der zweiten Liga waren,
ja.
Lautern unter Rehagel. Der wurde später als Ehrmann-Killer gefeiert. Das war wahrscheinlich, das dürfte 10 Jahre später gewesen sein,
ja.
So ungefähr. Aber Attila Bierlig, der wurde jahrelang in Mannheim als Ehrmann-Killer verehrt, weil er Ehrmann, glaube ich, eine Kopfnuss gegeben hat oder eine Watsche. Irgendwas war da
ja.
In die Richtung.
Naja, das ist, man
aber,
man
aber, hat das, aber da rührt ganz, ganz viel noch aus diesem Spiel her, was da
ja.
War. Also der Witz war ja, Jörg Neun verschießt den Elfmeter.
Und der Nachschuss von Fritz Walter.
Und dann der Ball wird abgewehrt. Ball wird zurückgelegt und Fritz Walter macht es 3-3 per Kopf.
Genau, und dann stand es 3-3. Und das
Fritz Walter ist ungefähr 1,65 Meter groß, muss man dazu sagen. Ja.
Der Jüngere, der Fritz Walters. Mhm. Und dann in der 89. Minute gibt es dann den vierten Elfmeter für Walter. Vierten
Elfmeter, ja, total, total. Weil da ist was Besonderes, was mir noch sehr in Erinnerung ist, was du nirgends in keiner Zusammenfassung siehst. Fritz Walter hatte irgendwas am Oberschenkel, muskulär, schieß mich tot, hat sich draußen behandeln lassen, an der Außenlinie, stand aber auf dem Feld, gab ja noch keinen vierten Offiziellen, so für die Jüngeren, ja, man hat früher mal ohne vierten Offiziellen Fußball spielen können, weil sich die Trainer benommen haben,
ja.
hat sich behandeln lassen, wahrscheinlich das übliche Eisspray drauf und Ruhe ist, und Waldhof Mannheim erobert den Ball im Mittelfeld. Fritz Walter sieht es, winkt, rennt aufs Feld, bekommt den Ball nach vorne, steht nicht im Abseits, aber läuft vollkommen frei auf Ehrmann zu und wird von dem in einer Art und Weise umgemöbelt, dass mir heute noch die Worte fehlen, wenn ich die Szene sehe.
Das ist unglaublich. Also
der wäre auch nicht mehr auf dem Platz gewesen in der heutigen Zeit, weil das wären Minimum 2 rote Karten gewesen.
Ja, vor allen Dingen, man kriegt ja als Torwart für einen Foul im Strafraum, kriegt man ja heute gelb. Und dann wäre es jetzt schon 2-mal gelb-rot gewesen für Gerry Ehrmann, wenn er in der heutigen Zeit gespielt hätte. Und dann in der 89. Minute schießt Fritz Walter das 4-3 und das Spiel war immer noch nicht vorbei.
Nee.
Weil dann passiert nämlich Folgendes. Du bitte.
Kaiserslautern, letzter Angriff. Ball wird abgewehrt. Von Waldhof Mannheim am 16er, dann die Lauterer bekommen auch den Ball doch wieder. Auf einmal stehen 4 Spieler allein vor Gregor Quasten, der eingewechselt wurde, weil sich Zimmermann beim 2-3 verletzt hatte.
Yeah.
Schieben den Ball rein, großer Jubel, das ganze Stadion jubelt, 4-4, alles rastet aus, Hannes Bongers rennt zu den Spielern. Jo, aber der Linienrichter hat die Fahne oben. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ich kann es nicht sagen. Also man müsste sich das mal im Standbild anschauen. Meine erste Vermutung war, man kann das Tor geben. Aber auf alle Fälle, Nachspielzeit, kein 4-4.
Ja.
Endstand 4-3.
Endstand 4-3 und das war das. Das
war natürlich die Hölle los im Stadion. Und das war es nicht so ganz, weil, wie soll ich sagen, der Herr Ehrmann war nicht so ganz einverstanden mit der Schiedsrichterleistung von Herrn Kautschor.
Ja.
Rannte wie ein Irrer, also die Bilder habe ich noch sehr, sehr präsent im Kopf,
ja.
Wie wirklich ein Irrer auf den Schiedsrichter zu, musste von 3 Mann gehalten werden, riss sich immer wieder von den Spielern los, seinen Mitspielern, die ihn zurückhalten waren, riss sich immer wieder los und wollte dem Schiri an die Wäsche. Die Frage ist bis heute, wenn sie ihn rangelassen hätten, was er mit ihm veranstaltet hätte.
So richtig Selbstkritik war dem Herrn Ehrmann auch nicht zu eigen, oder? Ich meine, wer 4 Elfmeter verursacht.
Also wenn du die Elfmeter heute siehst, da war jeder ein Elfmeter davon. Ich glaube nicht, dass es da irgendeine Diskussion gibt
um
irgendeinen von den. Man muss sich ja mal vorstellen, es waren 4 Elfmeter.
Ja.
Und Fritz Walter hat in dem Spiel 4 Tore gemacht.
Ja.
Und ich habe mir nochmal die Kickernoten angeschaut.
Hat eine 2 bekommen.
Fritz Walter hat eine 2 bekommen.
Ich habe es auch gesehen. Ja. Wir reden gleich noch ein bisschen über das Spiel und danach dann nochmal wieder. Sven, hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens.
Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen.
Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen.
Anekdoten.
Alter schützt vor Leistung nicht.
Packende Geschichten.
Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
Hier ist meinsportradio.de, das Spiel deines Lebens, mit Sven und mir, dem Andreas. Wir reden über das Spiel vom Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern 1987. Es ging 4-3 aus. Sven, du hast eben schon erzählt, es war eine komische Stimmung, weil der Herr Ehrmann seine Nerven nicht ganz im Griff hatte, obwohl er 4 Elfmeter verursacht hat. Wie ging es denn nach dem Spiel noch weiter? Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an das Spiel oder beziehungsweise an die Minuten danach? Waren deine Onkels, wie waren die so drauf?
Das war alles, also ich habe keine genauen Erinnerungen mehr. Was ich noch weiß, war, dass einfach die Stimmung relativ hoch ging, dass es sich dann aber auch widerlegte nach einer gewissen Zeit. Also das war, wie soll ich sagen, das war halt noch Fußball um des Spiels willen, diese Überhöhung, die wir mittlerweile im Spiel haben, dass du das Gefühl hast, es geht bei jedem Spiel um Leben und Tod und drunter machen wir es nicht mehr, hatte ich damals so nicht wahrgenommen. Muss aber sagen, dass meine Erinnerung da jetzt auch nicht mehr so präsent dran ist. Was ich eben noch weiß, war, dass das klar ist, wenn du 4 Tore bekommst, ein Derby, aufgeheizte Stimmung und 4 Elfmeter gegen dich, dass dann alle natürlich sehr, sehr abgehen. Was damals sehr angenehm war, war, dass bei Lautern saß Hannes Bongartz auf der Bank. Das kann man auch in dem Video nochmal sehen. Der war auch im Stadion. Das wusste ich noch sehr, sehr beruhigend auf seine Spieler und hat auch in der PK sehr souveränes Statement gegeben. Das war ja auch eher ein ruhigerer Typ als Trainer.
Ja, du hast es noch im Vorgespräch erzählt. Das wissen wir alle, aber die Entwicklung von Waldhof Mannheim und Kaiserslautern ging so ein bisschen diametral auseinander. Mannheim spielt jetzt in der 4. Liga, Kaiserslautern in der 2. Liga, aber es gab so ein Schlüsselerlebnis des Werdegangs von Waldhof Mannheim und 1. FC Kaiserslautern. Erzähl mal.
Ja, es gab ein Spiel, das müsste die Saison 89-90 oder 90-91 gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das war das erste Spiel der Rückrunde, wenn ich mich nicht täusche. Das hat Lautern Mannheim ist dann irgendwann zurückgegangen an den Alzenweg ins alte Stadion, weil sie gesagt haben, enger, mehr zu, eine andere Bindung an die Zuschauerstimmung, man will auch wieder zurück auf sein altes Sportgelände. An sein Stammgelände. Mannheim gewinnt das Spiel 4-0 gegen Kaiserslautern, steht danach auf dem 6. Tabellenplatz. Kaiserslautern steht auf dem Abstiegsplatz, Trainer bei Kaiserslautern damals Gerd Rockensack. Lautern entlässt nach diesem Spiel Gerd Rockensack, holt mit Karl-Heinz Fellkamp den Erfolgstrainer der kommenden Jahre, wird, glaube ich, im Jahr drauf oder im übernächsten Jahr deutscher Meister, wird in diesem Jahr noch Pokalsieger mit Fellkamp. Und bei Mannheim verletzt sich Gerd Deiss mit Kreuzbandriss in diesem Spiel. Gerd Deiss, der mit Sandhausen als Trainer in die 2. Liga aufstieg, war damals wohl der wichtigste Mittelfeldspieler, weil es einfach in Anführungszeichen eine Drecksau war. Also gegen den wollte keiner spielen, aber du wolltest ihn immer in deiner Mannschaft haben als Fan.
Ja.
Und danach ging eine Verletzten-Serie los, wie sie, glaube ich, kein Verein je wieder hatte. Also es waren Minimum 10 bis 12 Spieler, die langzeitverletzt ausfielen. Schlüsselspieler, zentrale Spieler. Es war zum Schluss nicht mehr zu fassen, was da passiert ist. Auf alle Fälle endete die Saison, wie gesagt, mit dem Abstieg dann von Waldhof Mannheim, die dann in der Rückrunde wirklich durchgereicht wurden. Und Kaiserslautern hatte sich dann gerettet und setzte dann zu den Höhen an mit Kalli Fellkamp und Waldhof Mannheim ist nie wieder aufgestiegen nach diesem Abstieg.
Und dümpelt jetzt in der 4. Liga vor sich hin. Sven, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich danke dir sehr für deine Erinnerung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, sehr gerne.
Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, über das ihr mal erzählen wollt, es muss nicht immer Fußball sein, wir haben schon über Tennis gesprochen, schreibt uns an auf facebook.com/meinsportradio oder auf twitter.com/meinsportradio. Wir setzen uns mit euch in Verbindung und dann lasst uns darüber reden, wir haben immer Zeit. Ich möchte mich bei euch verabschieden, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß weiterhin im Programm von meinsportradio.de und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.